aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, Nora, würde ich gerne mit dir über Glaube sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Samantha Kleinstein. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo, Nora.
Hallo, Oliver.
Ich habe heute Morgen in Vorbereitung dieser Aufnahme meine Grundschulzeugnisse gesucht, aber nicht gefunden.
Okay.
Weil ich bin nicht getauft und war im evangelischen Religionsunterricht und man bekam keine Note, wenn man nicht getauft war.
Ach.
Also ich hatte ein Sternchen in Religion. Mhm. Und das hat mich dann irgendwann ziemlich genervt, weil ich mal irgendwie alle Paulusbriefe, glaube ich, auswendig konnte. Also nur die Titel, an wen er sie geschrieben hat.
Ja.
Und dann war es aber quasi wurscht, weil gab eh keine Note. Und ich habe dann so ein bisschen jetzt nachgelesen, dann ersatzweise heute Morgen. Und inzwischen ist es ein bisschen anders geregelt. Also ich rede natürlich vom Bundesland Bayern, dass je nachdem, ob man sozusagen Gast ist im Religionsunterricht auf Antrag oder ob man in den Religionsunterricht aufgenommen wurde und es dann Pflichtunterricht ist, davon unterscheidet sich dann, ob man eben dann auch eine Note bekommt als Nichtgetaufter oder Nichtgetaufte. Aber zu meiner Zeit war das zumindest so. Ich musste dann auch im Gymnasium einen Antrag stellen, ob ich in den evangelischen Religionsunterricht gehen darf, der dann vom, was ist das dann, Ordinariat oder so genehmigt werden musste.
Ach, ja. Verrückt. Aber in Bayern als Ungetaufter ist auch selten, oder? In meiner Vorstellung waren in deiner Kindheit in Bayern alle um dich rum getauft.
Du, ich hab's sogar zum Engel und zum Josef und zum Jesus im Kirchenkrippenspielen und dergleichen geschafft.
Aha.
Also ich bin als Jesus an Palmsonntag durch die evangelische Kirche geritten.
Ja.
Als Ungetaufter.
Ja. Okay. Das heißt, Schauspieltalent schlug Kirchenzugehörigkeit.
Daran muss es gelegen haben, genau. Ja, nee, aber das war so meine anekdotische evangelische Sozialisation, sagt
ja,
man so.
Ja, ja.
In einem mehrheitlich katholisch geprägten Landkreis natürlich von Bayern. Ja.
Und du warst nicht getauft, weil auch deine Eltern gar nicht kirchenzugehörig sind? Oder haben sie gesagt, wir sind zwar in der Kirche, aber wir wollen das für unsere Kinder nicht?
Meine Eltern sind beide ausgetreten aus der Kirche schon in ihrer Jugend
und okay.
Haben beide, glaube ich, kann man auch so sagen, mit der Kirche und mit Religion, mit Glaube nichts am Hut. Mhm. Also die sind sozusagen Atheisten, denke ich.
Ich finde das deswegen interessant, weil ich den Eindruck habe, so aus meiner eigenen Biografie, dass ich total viele Menschen kenne, so in der Generation, ich sag jetzt mal etwas pauschalisierend, unserer Eltern, ja, also der heutigen Großeltern unserer Kinder, die nicht wahnsinnig kirchenverbunden sind, die nicht wahnsinnig gläubig sind, aber für die trotzdem dieser Schritt aus der Kirche auszutreten ein sehr großer wäre. Also ich erkenne ganz, ganz viele, ich sag mal, nicht praktizierende ChristInnen, die aber trotzdem in der Kirche sind, einfach auch aus so einem, das gehört irgendwie dazu, das war meinen eigenen Eltern wieder wichtig, zu den Urgroßeltern unserer Kinder. Und insofern beeindruckt mich das dann auch, dass da deine Eltern nicht nur gesagt haben, ja, dann gehen wir da halt nicht mehr hin, so, weißt du, sondern wirklich auch bewusst gesagt haben, nee, das glauben wir nicht, das finden wir nicht gut, da treten wir aus. So, das ist ja eine bewusstere Geschichte, als zu sagen, weiß ich nicht, lassen wir halt so laufen. So. Und gleichzeitig ist es wirklich ungewöhnlich gewesen. Also auch wenn ich mich so erinnere, ich bin jetzt nicht in Bayern ja sozialisiert, sondern in Baden-Württemberg, aber ländliches Baden-Württemberg und Bayern ist vielleicht auch nicht so weit voneinander entfernt gewesen. Bei uns war auch, also die größte Zahl aller Kinder katholisch. Andere waren, eine kleine Minderheit war evangelisch und dann gab es ein paar ganz wenig bedauernswerte muslimische Kinder, die wirklich damals noch so total, sag ich mal, nicht vorgesehen waren, was Religionsunterricht angeht. Also es gab keine Ethik, es gab auch nichts an Angeboten, sondern muslimische Kinder saßen dann einfach in irgendeinem Raum und haben Bilder ausgemalt, während wir anderen Religionsunterricht hatten. Und das wurde ganz klar, sag ich mal, gesellschaftlich als die völlige Ausnahme begriffen, dass jemand nicht christlich ist in der Religionszuschreibung. Und ich erinnere mich aus meiner Grundschulzeit an kein einziges Kind, das sozusagen keine religiöse Bindung gehabt hätte. Also ich erinnere mich an kein Kind, das weder katholisch noch evangelisch noch muslimisch war, sozusagen. Ich habe dann später in der Schulzeit eben auch kennengelernt, okay, es gibt noch Kinder in der Neuapostolischen Kirche und es gibt noch Kinder bei den Zeugen Jehovas und so weiter. Und es gibt alle möglichen Freikirchen, das habe ich dann schon auch gelernt. Aber dass es sozusagen Familien gibt, die einfach, ich sag mal, gar kein institutionelles Glaubenszuhause haben, das war mir wirklich bis in relativ hohes Alter, also bis ich 15, 16 war oder so, nicht bewusst. Das kannte ich einfach nicht.
Für mich verbindet sich ja damit die Frage, ob religiöse Familie ein Grundstein ist für eigene Religiosität. Oder vielleicht sollte ich auch das Wort Glaube verwenden, weil jetzt Religion, Glaube, Spiritualität, das sind ja alles sozusagen Mischbegriffe für den einen und für die andere überhaupt nicht. Aber hast du da irgendeine Erfahrung? Also wenn ich mit meinen Kindern bete oder ihnen eine Religiosität vorlebe oder einen Glauben ausspreche oder praktiziere oder auch nicht, ob das dann statistisch sich auch weitergibt? Weißt du da irgendwas?
Also ich habe da leider jetzt keine Daten dazu, ich könnte jetzt keine Statistik dazu zitieren, aber was ich schon beobachte in meinem persönlichen Umfeld und auch zum Beispiel in Kirchengemeinden, in denen ich war, ist schon, dass es gerade bei den großen Volkskirchen, ne, also bei der evangelischen Kirche, bei der katholischen Kirche, relativ häufig es gibt, dass Menschen einfach mit einer gewissen religiösen Prägung sozialisiert sind und die dann auch weiterleben und weitertragen und dann auch bestimmte Traditionen an ihre Kinder wiederum weitergeben. Und da steht auch oft gar nicht ein ganz, ganz, ganz tiefer Glaube dahinter, sondern da steht auch oft einfach viel Vertrautheit, ne, viele Rituale, die man kennt, die sich gut anfühlen, mit denen man schöne Gefühle verbindet dahinter. Also ich kenne jede Menge Menschen, die relativ offen sagen, ich glaube eigentlich nicht an Gott und Jesus und Auferstehung und all diese Dinge, aber ich bin gerne in der Kirche, weil ich die Riten mag, weil ich diese Übergänge im Leben, ne, heiraten, Kind bekommen, irgendwann sterben, irgendwie gut begleitet sehe in so einem kirchlichen Setting. Und deswegen ist es mir auch wichtig, zum Beispiel meine Kinder taufen zu lassen, weil ich den Ritus dieses Willkommenheißens, diese Idee, wir sind nicht alleine für den Schutz und die Fürsorge für dieses Kind verantwortlich, einfach mag. So. Und also da kenne ich ziemlich viele Leute. Und mein persönlicher Erfahrungshorizont, was so Religiosität bei Erwachsenen angeht, der ist vielleicht nicht repräsentativ, aber ich erzähle dir trotzdem, ist, dass ich das Gefühl habe, dass es zwei Möglichkeiten gibt, wie Menschen in Sachen Glaube in Extreme fallen. Und das eine Extrem, das mir immer wieder begegnet ist, dass Menschen sehr, sehr streng religiös groß geworden sind, oft in sektenartigen Strukturen, entweder in einer tatsächlichen Sekte oder auch in so sehr evangelikalen, strengen Freikirchen oder sowas, wo dann auf die ganz extreme Religiosität oft der absolute Befreiungsschlag folgt und dann auch wirklich so eine richtige Abkehr und teilweise so ein richtiger Hass auf alles, was mit Glaube, Spiritualität, Kirche zu tun hat, weil das einfach assoziiert wird mit so viel Gewalt und so viel Unterdrückung und so viel religiösem Trauma. Und das empfinde ich wirklich als sehr schlimm, wenn ich sehe, dass Menschen teilweise wirklich durch ihre religiöse Erziehung ein richtiges Leid erlitten haben und ein richtiges Trauma mit sich rumtragen. Und das Umgekehrte erlebe ich aber auch, und das finde ich in der Hinsicht fast noch spannender. Also ich habe das relativ oft erlebt, dass Menschen, die in so einem völligen, ich sag mal, spirituellen Vakuum groß geworden sind, also in einem Zuhause, wo es so gar keine Anknüpfungspunkte gab an irgendwas im weitesten Sinne Übersinnliches, was dem Leben Bedeutung über alles Rationale hinausgeben könnte. Da gibt's Menschen, mit denen geht's da super mit, die sagen, genau so will ich das weiterleben, aber ich erlebe oft auch gerade Menschen, die so groß geworden sind, als überdurchschnittlich anfällig, dann wieder für so relativ extreme Religionen. Also, wenn man sich in so Freikirchen umguckt oder in so sehr evangelikalen Gemeinden, dann sind da selten Leute, die, sag ich mal, von gemäßigten Landeskirchenchristen zu Fundamentalisten geworden sind. Sondern das sind relativ oft Leute, die völlig ohne irgendeine Form von spiritueller Anbindung groß geworden sind, dann in irgendeine Krise oder so gerutscht sind in ihrem Leben. Mhm. Und dann wurde ihnen quasi so angeboten, irgendein religiöses Konstrukt mit ganz strengen Regeln und ganz klarem Schwarz-Weiß-Denken und gut und böse und richtig und falsch und Regeln, an die man sich halten muss. Und auf einmal wird das das neue Fundament fürs Leben. Und da können Leute auch echt aus meiner Sicht abdriften, also wirklich auch in einer gefährlichen Weise religiös werden, in dem Sinne, dass es in jeden Bereich ihres Lebens in einer Weise eindringt, die dann nicht mehr gesund ist. So. Und tatsächlich ist diese Beobachtung unter anderem für mich ein Grund dafür, dass ich es wirklich als sehr, sehr sinnvoll und gut halt, dass ich es für sehr sinnvoll und gut halte, dass unsere Kinder sozusagen in unserer evangelischen, landeskirchlichen Gemeinde so groß werden, wo sie einen positiven Kontakt mit dem Thema Religion und Glauben erfahren können, ohne Dogma, ohne Stress, ohne dass sie irgendwie das Gefühl haben, sie müssen das jetzt zum Mittelpunkt ihres Lebens machen, aber es gibt eben auch nicht so gar nichts, an das man sich festhalten kann, sondern es ist so aus meiner Sicht so ein moderater Zwischenraum von Spiritualität kann in deinem Leben eine Rolle spielen und das wäre hier so ein Angebot und wie viel du davon aber nimmst für dich und deine Biografie, das bleibt dir überlassen und niemand droht dir mit Tod und Teufel und Hölle und solchen Dingen, wenn du Dinge auch nicht annimmst oder noch nicht annimmst für dich.
Es muss doch aber, okay, also verstanden, es muss doch aber noch andere Gründe geben, warum du bzw. dein Mann und du ihr beschlossen habt, Glaube und Religion zum Teil eurer Familie zu erklären oder aufrechtzuerhalten oder es erlebbar zu machen, oder? Also sozusagen jetzt nur sozusagen die Sektenprophylaxe ist jetzt, glaube ich, noch nicht so das the big seller thing.
Ja. Nein, also das ist einfach ein Gedanke, der mir immer wieder kommt, dass ich so merke, ich halte positive Erfahrungen mit modernen, gemäßigten Kirchen, sage ich mal, für eine gute Schutzimpfung quasi vor religiöser Radikalisierung. Ich habe da aber keine Daten dazu. Das ist meine persönliche Einschätzung, dass das so ist. Mich würde das interessieren, ob das jemand erforscht hat und da vielleicht mehr dazu sagen kann. Aber klar, die Entscheidung für Glauben und dafür ein Familienleben zu führen, das von einer gewissen Spiritualität oder Religiosität auch mitgeprägt ist, die trifft man ja auch nicht rein rational. Da geht man ja nicht ran und sagt, was senkt das statistische Risiko, dass mein Kind später mal Scientologe wird oder so.
Völlig klar.
Sondern man muss sich ja auch fragen, was sind meine eigenen Werte? Was kann ich auch einem Kind gegenüber glaubwürdig vertreten? Und mein Mann und ich sind beide evangelisch getauft. Wir waren beide im evangelischen Religionsunterricht mit Note und wurden sozusagen evangelisch sozialisiert, aber gleichzeitig sind wir beide nicht in Familien groß geworden, wo jetzt dieser evangelische Glaube eine unglaublich zentrale Rolle gespielt hätte. Also wir sind nicht in Familien groß geworden, wo ein Kreuz an der Wand hing oder wo man vor jedem Essen gebetet hat oder so, sondern es war ein Familienalltag, der sich in vieler Hinsicht nicht von dem Familienalltag von Kindern ohne Glaube, glaube ich, unterschieden hat. So, es gab auch nie irgendwelche Dinge, die wir nicht machen durften, aufgrund irgendwelcher religiösen Gesetze oder so. Aber
ja, gut.
Bei den Evangelischen gibt es da eh nicht so viel.
Nicht,
genau.
Oder?
Ja, genau. wobei, ne, also es gibt auch evangelikale Gemeinden, die dann da tatsächlich nochmal anders drauf sind. Und genau, und gleichzeitig kennen wir beide die Erfahrung, ne, an bestimmten Feiertagen in der Kirche zu sein, Gottesdienste zu kennen, Kindergottesdienst zu kennen, all solche Dinge. Und
Dein Mann kommt doch aus dem Norden, ne?
Ja.
Das heißt, er müsste ja eigentlich sozusagen Angehöriger der Mehrheitsreligion gewesen sein.
Ja, das stimmt.
Ihr ja anscheinend in der sozusagen Diaspora. Bei den Verfolgten.
Genau, verfolgte also Christen in der Diaspora waren. Ja, genau, das macht schon einen Unterschied. Genau, also mein Mann ist sozusagen im Norden aufgewachsen und da war sozusagen lutherisch zu sein einfach der Standard im Prinzip. Und das war bei mir nicht so. Ich bin lustigerweise auch in einer Familie sozialisiert, wo viel katholische und evangelische Einflüsse so zusammenkommen. Also meine Großeltern väterlicherseits war er aus einer katholischen Familie, sie aus einer evangelischen. Und das war damals echt noch ein Thema, ob man dann heiraten und Kinder kriegen darf. Bei meinen Eltern ist es auch so, dass sozusagen mein Vater dann evangelisch getauft wurde. Meine Mutter kommt aus einer katholisch geprägten Familie. Dann gab es noch mal dieses Thema sozusagen, als die dann geheiratet haben. Das war dann auch eine bewusste Entscheidung, dass wir Kinder dann evangelisch getauft wurden. Diese Schule, von der ich erzählt habe, mit der ich aufgewachsen bin, dieses Landerziehungsheim auf der Schwäbischen Alb, das war auch eine evangelische Schule. Also das war tatsächlich
eine
auch
Bastion.
Eine Schule, die sozusagen von der Diakonie und der evangelischen Landeskirche mitgetragen wurde. Und das spielte in diesem Schulleben, und ich habe ja in dieser Schule wirklich gewohnt, schon auch eine Rolle. Also ich war recht eng mit dem Pfarrer, der dann gleichzeitig der Schulleiter war, so, ne? Und da gab es dann auch einfach in diesem schulischen Alltag immer wieder Gottesdienste und Andachten und Chorauftritte in Gottesdiensten, bei denen ich mitgesungen habe und so. Das war ein großer Teil der Sozialisation. Und gleichzeitig ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich nie besonders jetzt irgendwie familiär gedrängt gefühlt habe, wahnsinnig christlich sein zu müssen in irgendeiner Form und dass ich aber für mich selber, und das ist dann, glaube ich, dieser persönliche Part, immer wieder echt einfach positive Erfahrungen mit Glauben und Kirche und den Leuten in der Kirche gemacht habe. Also ich bin jetzt voll auf dem Land aufgewachsen, in der evangelischen Jungschar. Ich bin auf Zeltlager gefahren mit der evangelischen Jugend und so. Ich war auf dem Kirchentag als junge Frau ein paar Mal. Das sind schon auch so Momente, da entscheidet man sich ja dann auch dafür, das zu machen, da hinzugehen, und da trifft man dann andere Leute und der Glaube ist dann sowas wie ein gemeinsames Band, was einen so ein bisschen verbindet und zusammenhält. Und ich habe immer wieder in meinem Leben einfach positive Erfahrungen gemacht mit der Kirche und ihrem Bodenpersonal sozusagen, was ich deswegen so heraushebe, weil das ja nicht selbstverständlich ist. Also sehr, sehr viele Menschen, die sich von Kirche abwenden oder von Glauben abwenden, haben ja einfach auch scheiß Erfahrungen gemacht mit einfach blöden, übergriffigen Pfarrern und irgendwelchen unterdrückenden Nonnen oder was, weißt du, so, wo man dann denkt, ja, kein Wunder, dass man dann da nicht mehr hin will. Und da habe ich tatsächlich das riesengroße Glück gehabt, dass mir eigentlich in den ganzen Jahren meiner evangelischen Sozialisation eigentlich fast ausschließlich weltoffene, tolerante, coole, reflektierte, sympathische Leute begegnet sind, die für mich auch, sag ich mal, das Beste repräsentiert haben, was ich so mit Christentum in Verbindung bringe, nämlich tatsächlich einfach dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst Gebot letztlich, also wirklich einfach eine Form von einem gewissen moralischen Anspruch an sich, dass man eben nicht nur selbstbezogen und nicht gewinnmaximierend durchs Leben geht, sondern dass man eine gewisse Fürsorgepflicht und eine gewisse Verantwortung hat für das Miteinander und für andere Menschen. Und das empfinde ich durchaus als großes Glück und Privileg, das so erlebt zu haben, weil ich weiß, dass das in allen Kirchen durch die Bank absolut nicht selbstverständlich ist.
Spannend. Weil ich jetzt so drüber nachdachte, ob die was ist jetzt genau Glaube, was ist Kirche, was ist Spiritualität? Also das ist ja gerade viele in diesen christlichen Kirchen wohl dieses spirituelle Erlebnis ja also vermissen. Also sehr holzschnittartig gesprochen könnte man ja einem protestantischen Gottesdienst, da ist nicht viel Zinnober. Ja? Ich war neulich mal im Dom zu eröffnen, also hier im katholischen Dom zur Eröffnung des Kirchenjahres, und da war der Erzbischof und sie waren alle da und es war halt einfach Pompanz und zwei so Typen glatt kahl rasiert, die ganze Zeit Weihrauch, sodass du echt keine Luft mehr gekriegt hast. Also die können halt noch so richtig die können halt noch so den ganzen barocken Zinnober, sag ich jetzt mal, auffahren. Und dennoch ist ja auch da mal das Jenseits. Also sozusagen so eine spirituelle Erfahrung, die halt andere woanders versuchen zu finden, die ist ja relativ rar gesät. Sondern es geht ja mehr darum, durch dieses Zugehörigkeit zu diesem Glauben und zu dieser Religionsgemeinschaft. Oder?
Also ich weiß schon, was du meinst. Gerade wenn man katholische Gottesdienste kennt oder zum Beispiel auch, ja, auch aus anderen Religionen teilweise sehr transzendente Gottesdienste kennt, dann können evangelische Gottesdienste, insbesondere auch lutherische Gottesdienste, aber egal, also können dann teilweise sehr bodenständig und pragmatisch wirken irgendwie. Es wird gesungen, es wird gepredigt, so, aber es fühlt sich alles nicht so wahnsinns übersinnlich an irgendwie. Und gleichzeitig ist schon so, dass sehr, sehr viele ChristInnen nicht nur auf, ich sag mal, Erlösung im Jenseits hoffen, sondern schon auch sagen, dass ihr Leben, ihr Alltag, ne, von der Präsenz eines liebenden Gottes durchwirkt ist und dass sie sozusagen das auch spüren in ihrer Gegenwart oder dass bestimmte Entscheidungen für sie dadurch beeinflusst werden, auch im Gebet, dass sie sozusagen, ne, mit einem Anliegen sich dann an Gott wenden und sagen, hier, ich weiß nicht, was ich machen soll, gib mir deine Antwort oder deinen Impuls dazu und dann auch für sich fühlen, ne, da eine Antwort zu bekommen. Also das ist nicht alles sozusagen verlagert auf das Irgendwann, sondern christlicher Glauben kann sich schon sehr im Hier und Jetzt abspielen. Und gleichzeitig hat christlicher Glaube, wie glaube ich jeder Glaube, einfach unglaublich viele Facetten. Also ich kenne christliche Menschen, die reden in Zungen, wenn sie irgendwie gerade so im Lobpreis irgendwie sich total verloren haben oder so total da drin aufgehen und andere Menschen haben eher, wie soll ich das sagen, kopfgesteuerten Zugang zum Glauben. Also die lesen einfach viel in der Bibel und versuchen bestimmte Geschichten zu verstehen, zu interpretieren, sich dem Ganzen eher intellektuell zu nähern. So. Es gibt da unglaublich große Unterschiede und ich spreche jetzt gerade viel vom Christentum, weil ich mich da am besten auskenne, aber das ist in anderen Religionen auch so. Gerade diese großen Weltreligionen, die haben ja oft so viele Strömungen, dass es manchmal wirklich schwer ist, überhaupt sowas wie einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Also ich selber verstehe mich als eine evangelische, aber eben auch eine progressive, feministische Christin, so, und das gibt es und da gibt es Raum für in der Kirche und ich kenne ganz viele TheologInnen, ne, die spezifische, machtkritische, feministische, befreiungstheologische Theologie so betreiben und gleichzeitig gibt es andere Menschen, die ganz klar sagen, das sind sozusagen die falschen Christen, ne? Also für evangelikale ChristInnen ist alles, wofür ich stehe und alles, was ich mache, Sünde und vom Teufel eingeflüstert und die würden auch sagen, wir glauben nicht an denselben Gott, wir sind nicht dem gleichen Glauben zugehörig. Und dieses Spannungsfeld muss man ein Stück weit auch aushalten. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es war ja jetzt vor einigen Wochen der Kirchentag in Hannover, der Evangelische Kirchentag, und da gab es richtig große Spannungen, auch innerhalb verschiedener sozusagen christlicher, evangelischer Gemeinschaften, wie progressiv darf, muss und soll so ein Kirchentag sein, wie traditionell darf, muss er sein, wie kann man sicherstellen, dass sich auch pietistische Christen auf dem Kirchentag wohlfühlen und gleichzeitig sind dann aber ganz andere Leute da unterwegs. Da gab es viele Machtkämpfe und dann gab es Boykottaufrufe gegenüber dem Kirchentag von beiden Seiten. Den einen war er zu modern, den anderen war er zu traditionell. Also da gibt es viele, viele Spannungen und das ist manchmal auch anstrengend. Und auch zum Beispiel in den Gemeinden, in denen ich war, habe ich immer wieder auch gerungen mit anderen Menschen in der Gemeinde, wo ich das Gefühl hatte, die haben ganz andere Werte als ich. Und ich bin immer jemand, also wenn ich in der Gemeinde bin, dann bin ich kein passives Mitglied, sondern dann bringe ich mich ein und das macht mir auch Spaß, aber ich piek da auch in Wunden rein und sag so, und wie viele gleichgeschlechtliche Paare habt ihr denn jetzt getraut in der letzten Zeit hier so? Also ich weiß, dass formal es einen landeskirchlichen Beschluss gibt, dass ihr das dürft, aber wie offensiv bietet ihr das denn an oder seid ihr eigentlich ganz froh, wenn da keiner kommt, so, ne? Und legt da so ein bisschen den Finger in die Wunde und das ist für mich auch, was gelebtes Christentum bedeutet, nicht einfach da, ne, nur abzunicken, dass halt auch komische Positionen in der eigenen Gemeinde vertreten werden, sondern da auch aufzubegehren und zu zeigen, dass Christsein, Christinsein eben ein absolut modernes, weltoffenes, tolerantes, in jeder Hinsicht an der Seite der Schwächsten stehendes Gesicht haben kann und muss.
Wenn ich dir so zuhöre, habe ich das Gefühl, ich hätte dich jetzt in so eine quasi Verteidigungsposition
manövriert. Nein,
das fühle ich jetzt
mich
überhaupt nicht vor.
Nee, fühle ich mich nicht.
Ich glaube, es ist nur ein Unterschied eben zwischen sozusagen dem spirituellen Angebot und dem Konzept sozusagen im Sinne von was gelten hier für uns grundsätzlich für Regeln und wir sind hier im Alltag und der Pfarrer hat Mundgeruch. Also sozusagen das sind mindestens drei verschiedene Ebenen, die alle über Glauben fallen.
Ja.
Ich kann einfach den Wunsch gut verstehen und ich kenne den auch sehr gut von mir selber, dass man sich gerade in einer Familiensituation zusätzliche Unterstützung herbeisehnt. Mhm. Also ich kenne auch von mir Stoßgebete bei Krisen oder Unfällen meiner Kinder. Als eines unserer Kinder geboren wurde in einem katholischen Krankenhaus, hieß es irgendwo, in der Kapelle ist Kindsegnung. Und dann bin ich durch dieses halbe Krankenhaus geirrt mit dem Neugeborenen und habe die Kindsegnung gesucht, aber nicht gefunden.
Ach Gott.
Selbstverständlich hätte ich nicht gesagt, dass hier ein Ungetaufter sein Kind zur Kindsegnung schleppt, aber ich fand es so, alles, was ich für dieses Kind kriegen kann, ich nehme es. Ja. Darüber dachte ich gerade so nah, als ich dir zuhörte, ob das nicht einfach so ein ganz basaler Wunsch ist, wenn man in einer christlich geprägten, und so ist es ja de facto, in einer christlich geprägten Gesellschaft oder Gemeinschaft, deiner Familie und so aufwächst, dass man sich diese Unterstützung einfach wünscht.
Ja, und das ist ja auch was, wo tatsächlich auch immer wieder Umfragen gemacht werden. Und also es gibt ja immer weniger Menschen, die eine Kirchenzugehörigkeit haben. Ich hatte vor kurzem gelesen, dass in Deutschland mittlerweile weniger als die Hälfte der gesamten Bevölkerung, also in Deutschland, überhaupt irgendeiner Kirche angehört. Kirchenzugehörigkeit ist nicht mehr die Mehrheit. Ja?
Kirche oder Religion? Weißt du da? Also
Kirchenzugehörigkeit.
Also
da geht's,
speaking katholisch, evangelisch im Wesentlichen. Okay. Aha.
Und trotzdem, wenn man sozusagen Menschen befragt, ob sie in irgendeiner Weise an irgendetwas Übersinnliches glauben, ja, stimmen immer noch sehr, sehr viele Menschen so einer Aussage zu, wie es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als wir uns erklären können, oder es gibt sicherlich Kräfte, die im Universum wirken, die wir noch gar nicht ganz verstanden haben oder so. Und ich will das jetzt nicht alles sozusagen genau gleich
claimen,
ne, sozusagen packen und sagen, ja, dann sind ja doch alle gläubig, aber es ist schon so, dass das, glaube ich, zum Menschsein dazugehört, dass wir in gewisser Weise in diesem Spannungsfeld leben, viele von uns, dass wir einerseits rational in der Lage sind, nachzudenken, wissenschaftlich zu erforschen, Zusammenhänge zu verstehen und auch für uns zu bewerten, was ist wahr und was ist unwahr und ne, Hypothesen zu entwickeln und die kritisch zu überprüfen und so weiter. Und dass eine Form von Spiritualität und Glauben da teilweise gefühlt in einem Widerspruch steht zu dieser, ne, zu dieser Wissenschaftlichkeit, zu diesem rationalen Ansatz, auf die Welt zu blicken. Und dass gleichzeitig sehr, sehr viele Menschen trotzdem in ihrem Leben manchmal Dinge erleben, erfahren, spüren, wahrnehmen, wo sie das Gefühl haben, da habe ich jetzt aber gerade keine rationale oder wissenschaftliche Erklärung dafür und vielleicht will ich auch keine haben. Vielleicht gefällt mir auch einfach der Gedanke, es könnte noch mehr geben. Also ich habe schon recht oft mit Menschen gesprochen, die sich nicht als religiös bezeichnen, die mir erzählt haben von sich heraus, was sie sich vorstellen, was mit Verstorbenen passiert, mit ihren Verstorbenen, die sie vermissen. Und dann sagen so oft Menschen, ich spüre manchmal noch die Präsenz meiner verstorbenen Mutter. Oder jedes Mal, wenn ich einen Schmetterling, in so einem, so, den sie so mochte, sehe, habe ich das Gefühl, sie schickt den mir. Oder das kann doch kein Zufall sein, dass an dem Tag, als mein Kind auf die Welt kam, die Krankenschwester genau das Essen gebracht hat, dass das Lieblingsessen meines verstorbenen Großvaters war. Das muss doch, das kann doch kein Zufall sein. Also wir neigen dazu, dann auch so Bezüge herzustellen und die wenigsten Menschen, gibt es auch, aber die wenigsten Menschen sind da sozusagen so 100% rational und sagen, vor dem Leben kommt nichts, nach dem Leben kommt nichts, es gibt keine Macht, die uns in irgendeiner Weise beschützen kann, jede Form von Schutzengel, Glauben, Stoßgebet, was auch immer, ist alles reiner Mumpitz, so, sondern die allermeisten Menschen, die ich kenne, leben in so einer gewissen Gleichzeitigkeit von, eigentlich glaube ich das irgendwie nicht, aber dass einfach alles vorbei ist mit dem Tod, kann ich mir auch nicht vorstellen oder so, ne? Irgendwo werden die Seelen schon hingehen, so. Und das finde ich einfach interessant, weil ich so merke, ja, da sind, glaube ich, einfach Sehnsüchte in uns allen und die kann man sich auf unterschiedliche Weisen erklären. Und natürlich kann man auch sagen, es ist vielleicht einfach eine tiefe psychologische Sehnsucht, etwas Sinn zu verleihen, das wenig Sinn hat. Ja, also wenn man rein evolutionär auf den Sinn unseres Lebens blickt und einfach sagt, wir sind dazu da, uns zu vermehren und die Kinder einigermaßen aufzuziehen und dann ist unser Job auf Erden erfüllt und wir können zu Staub zerfallen und mehr ist da nicht dran. Das kann man auch so betrachten und viele Menschen wollen das aber nicht, sondern haben auch eine Sehnsucht danach, dass es da vielleicht noch mehr geben sollte. Und nach meinem Empfinden gibt es sehr viele Menschen, die da aber auch gar nicht unbedingt das Bedürfnis haben, dem Ganzen jetzt einen totalen Rahmen zu geben und einen Namen zu geben und zu sagen, und deswegen bin ich Buddhist oder was, sondern ich erlebe in meinem Umfeld ganz viel so ein bisschen, und das sage ich völlig voller Wertschätzung, ja, aber so ein bisschen selbstgebastelte Religion, ja, also man nimmt so ein bisschen Himmel und ein bisschen Engel und ein bisschen Wiedergeburt und baut sich daraus was zusammen, was sich tröstlich anfühlt und haltgebend und unterstützend. Und die meisten Menschen, die ich kenne, erzählen ihren Kindern auch solche Sachen im Sinne von, der Hund, der gestorben ist, spielt jetzt im Hundehimmel und hat keine Schmerzen mehr und so. Das ist auch eine Form von selbstgebasteltem Glauben, ne?
Stimmt, das selbstgebastelte Glauben, ja, das ist gut.
Und ich weiß, dass da manche sehr kritisch drauf gucken. Weißt du, dann also aus so einer streng evangelikalen Perspektive würde man dann sagen, ja, aber solange da kein gekreuzigter Heiland vorkommt, der für unsere Sünden gestorben ist, ist das alles nix. Und da bin ich viel weicher, dass ich so denke, wer bin ich, mir anzumaßen, dass von, ich weiß nicht, tausenden religiösen Vorstellungen auf der Welt meine jetzt die einzig wahre und richtige für alle sein muss, so, ne? Also für mich ist das ein Rahmen, der funktioniert und der mir Halt gibt und das hat aber natürlich auch was damit zu tun, wo ich geboren wurde, wie ich erzogen wurde, welche frühen Prägungen ich erfahren habe. Das hat nicht damit zu tun, dass ich die einzige Person bin, die die Wahrheit kennt oder so. Und ich denke immer, und das ist jetzt kein Gedanke, den ich mit einem Bibelzitat untermauern könnte, das ist einfach meine tiefe Überzeugung, dass ich denke, wenn es so eine große göttliche Macht gibt, ja, wäre das ja mega kleinlich zu sagen, aber wenn ihr nicht ganz exakt sozusagen aus all den Weltreligionen genau die sozusagen ausgewählt habt, die der einzige Weg zu mir ist und nicht auf alle anderen reingefallen seid, nur dann finde ich euch gut und alle anderen sind mir egal. So. Also ich denke manchmal, das ist eine sehr menschliche Form, Glauben kategorisieren zu wollen, zu sagen, wir haben hier diese ganzen unterschiedlichen Denominationen und müssen da irgendwie uns gegeneinander abgrenzen und so, ja.
Für mich bleibt schon eine Sache übrig, also einerseits, ja, Religion respektive die jeweils vorherrschende Glaubensgemeinschaft, prägt auch gesellschaftliche Riten, gesellschaftliche Übergänge. Denken wir an eine Beerdigung nach islamischem Ritus oder so. Das ist schon, das sind sehr prägende Situationen. Und auf der anderen Seite eben dieses, ja, das sollen meine Kinder mal selber später entscheiden. Also ich finde, das ist wieder so ein Bereich, wo wir als Eltern so viel in der Hand haben. Und du hast einen Teil der Frage jetzt ja eigentlich vorhin schon beantwortet im Sinne von, ich biete etwas an, was nicht so radikal ist, dass es eine Anti-Bewegung auslöst oder eine Flucht hin zu einem anderen Extrem. Und ich bin eben mit diesem, das sollen meine Kinder mal später, Konzept quasi aufgewachsen so. Und weiß aber nicht, ob man als erwachsener Mensch so eine Volksfrömmigkeit, so eine emotionale Innigkeit überhaupt ohne über den Kopf zu gehen, erfahren kann. Wenn wir jetzt mal krasse Erweckungsmomente. Mhm. Ich sah einen Blitz und plötzlich war mir klar, weißt du, sowas, mhm, wenn wir das jetzt mal weglassen, weil das, glaube ich, nicht typisch ist als, mhm, als Religionserfahrung, dann bleibt ja nur eigentlich der rationale Zugang.
Mhm. Ja.
Darüber denke ich gerade nach.
Ja. Aber wie ist das, also darf ich dich das fragen, wie ist das bei dir? Hast du sozusagen als erwachsener Mensch dann irgendwann das Gefühl gehabt, ich hätte gerne eine Form von Spiritualität und die suche ich mir jetzt?
Naja, so nicht, aber ich kenne schon das Gefühl, in ein Gotteshaus zu treten, zum Beispiel in eine Moschee, gerade weil dort ja nochmal eine andere Ästhetik oft vorherrscht, oder ein barockes Kirchlein irgendwo am Wegesrand, das macht was mit mir. Mhm. Und gleichzeitig sehe ich dahinter aber diese ganzen Ebenen, die wir jetzt zum Teil benannt haben. Also, ah ja, das ist die Volksfrömmigkeit, ah ja, das ist aber, das ist aber jetzt katholisch und ist halt auch, also sozusagen der Kopf kann jetzt nicht das alles zur Seite schieben, mhm, und sagen, hier wäre ich jetzt einfach gern dabei, Punkt.
Mhm. Ja. Ja. Und, ja, und was ich aber da in dem Zusammenhang wichtig finde, das war für mich, glaube ich, ein Schlüsselpunkt, um überhaupt evangelisch sein zu können, diese Erfahrung, ich muss meinen Kopf nicht beiseite schieben. Mein Kopf ist super und der darf an sein und der darf wach sein und der darf auch Dinge kritisch betrachten. So. Also ich habe selber von einem Pfarrer in meinem Leben den wichtigen Satz für mich gehört, es gibt keinen Glauben ohne Zweifeln. Und das ist was, was ich zum Beispiel ganz stark verinnerlicht habe, dass zu glauben nicht bedeutet, einfach alles unhinterfragt anzunehmen, hinzunehmen, diese relativ demütige Vorstellung teilweise, ne, die man, ja, teilweise so im Volksglauben, mhm, vorfindet, sondern dass Glauben einen frischen und wachen und kritischen Geist durchaus gebrauchen, mhm, kann.
Dann habe ich mich blöd ausgedrückt. Ich meinte nur, dass ich als so, weil du mich fragtest, wie ist, mhm, es bei dir, hättest du dir als erwachsener Mensch, ja, das gewünscht oder das gesucht? Das wird vermutlich nicht funktionieren, weil du einen emotional aufgeladenen Raum anders betrittst, hm, als erwachsener Mensch, als wenn du da als, keine Ahnung, Dreijähriger, hm, mit deinen Eltern so bist und dann spielt die Orgel, hm, oder dann singt der Muezzin oder wie, was auch immer geschieht und du denkst so gar nicht so viel, sondern du erlebst es halt, hm, erstmal mit deinem, ja, Körper, dass das schon eine andere Prägung ist, als wenn, hm, ich jetzt irgendwo reinlaufe und sage, hi, können Sie mir erklären, wie man eigentlich Buddhist wird? Also das, ja.
Aber hättest du dir manchmal gewünscht, mit einem Glauben aufgewachsen zu sein? Oder sagst du, nee, das ist schon gut so, wie es war?
Frage durch gleich mehrere Metaebenen durch. Also, ich weiß gar nicht, ob man die Frage beantworten kann. Hättest du dir gewünscht, nicht christlich geprägt aufzuwachsen? Weißt du, also ich kann die Frage gar nicht, weil ich ja gar nicht weiß, wo ich suchen soll.
Ja.
Also, wie soll ich die beantworten? Also, du kannst, glaube ich, Erfahrungen, die du nicht gemacht hast, im engeren Sinne ja auch nicht vermissen.
Hm. Ja. Nee, also
du
ich für mich könnte.
Du kannst sie beobachten, ja, aber ja, du kannst sie, glaube ich, nicht im wirklichen Sinne vermissen, sodass ich mir das komplizierte Frage finde.
Ja. Also ich glaube für mich selber schon, dass ich sagen würde, ich hätte das, glaube ich, schade gefunden, dazu keinen Zugang zu haben, aus meiner jetzigen Warte gesprochen. Natürlich weiß ich nicht, welche Dinge dann stattdessen sozusagen an diese Stelle in meinem Leben getreten wären. Und ich sage dir das auch in großer Ehrlichkeit, wir sind eine Familie, die regelmäßig immer mal zur Kirche geht, unsere Kinder gehen in Kindergottesdienste, und wir sind gleichzeitig auch in vieler Hinsicht eine sehr weltliche Familie. Und das ist ja kein Widerspruch oder so, aber klar, also bei uns kannst du wochenlang zu Besuch sein und überhaupt nichts mitkriegen davon, dass wir irgendwie, ne, christlich sind, und uns wird auch nicht vor jedem Essen gebetet oder auch sonst, also relativ wenig, ich sag mal so, offen gebetet, ja, also so, wir machen jetzt kein tägliches Abendgebet mit den Kindern oder sowas. Ich finde es schön, wenn Familien das machen und fühlen und für sich das so einführen, aber das hat bei uns nie so gepasst. Da haben wir andere Herausforderungen, was das ins Bett bringen angeht, und ich würde auch sagen, dass im Moment alle unsere Kinder keine unglaubliche Kirchenverbundenheit oder keine große Gläubigkeit zu haben. Das ist auch ein ganz normaler und wichtiger Prozess, glaube ich, dass man auch als Kind was erfährt und dann erstmal das auch ein bisschen kritisch beleuchtet, in Frage stellt, sagt, das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Ja? Und das macht mir überhaupt keine Sorgen. Und wenn meine Kinder zum Beispiel als Erwachsene aus der Kirche austreten würden, was durchaus absolut im Rahmen des Vorstellbaren ist, dann verletzt mich das nicht oder gibt mir das versetzt mir das keinen Stich in meine Seele. Aber ich glaube, ich werde für mich selber immer gut dahinter stehen können, ihnen dieses für mich authentische Angebot gemacht zu haben und zu sagen, mir ist es wichtig und deswegen gehen wir da mal hin. Und es gab jetzt ab und zu mal so Gottesdienste, wo ich dann auch mal so eins meiner Kinder mit hingenommen habe. Ne? Also bei uns gibt's ab und zu mal in der Gemeinde, abgesehen von dem regulären Sonntagsgottesdienst, noch mal so abends einen Gottesdienst, wo dann irgendwie am Donnerstagabend in der abgedunkelten Kirche Taizé-Gesänge stattfinden oder ein Lobpreisgottesdienst oder eine Andacht zu dem Thema oder so. Und ab und zu mal gehe ich da hin und dann schnappe ich mir manchmal eins meiner Kinder. Und wir gehen dann, also freiwillig, aber dann ist es so ein bisschen Exklusivzeit und dann kommen die da mit hin. Und dann haben die dann auch halt öfter mal so gesagt, ja, ich glaube das nicht, alles, was da sozusagen dahinter steht mit Jesus und so, aber das war trotzdem eine schöne Stunde, das war eine schöne Erfahrung. Ja, genau. Und das ist was ich auch ganz wichtig finde, was ich ganz oft Menschen sage, also ich höre das immer wieder von Menschen, die eher so ein bisschen kirchenfern sind, dass sie sagen, ich mag schon eigentlich Gottesdienste, aber ich fühle mich immer wie so ein Hochstapler, wenn ich mich da reinsetze und eigentlich nicht glaube. So. Und das höre ich auch ganz oft, dass Menschen sagen, selbst bei so offenen Angeboten, ja, also Kirchfest oder Sommerfest beim evangelischen Kindergarten oder so, dass dann Leute manchmal so das Gefühl haben, ja, aber ich bin ja gar nicht in der Kirche, ich zahle auch keine Kirchensteuer, ich darf da gar nicht hin. Und das finde ich wirklich so wichtig, zu sagen, das ist völliger Unsinn. Also Kirchen sind einfach auch offene Räume für alle und ich muss da nichts für bezahlen und ich muss auch nicht alles glauben, um für mich eine Form von, weißt du, von Stärkung oder von Halt oder von Freude oder von was auch immer da zu finden. So. Es ist völlig legitim, einfach das mitzunehmen, was einem Leben gut tut.
Ja, ich lache nur so, weil ums Eck von meinem Büro ist eine katholische Kirchengemeinde, die sind... Da gibt es den besten Kuchen am Kirchfest, da gehe ich regelmäßig hin, bei den alten Damen, Torte. Ja. Aber man fühlt sich doch, also auch wenn du so herzlich eingeladen hast, man fühlt sich doch ein bisschen wie Gast zweiter Klasse. Also das…
Innerlich einfach, oder hast du das Gefühl, du wirst anders behandelt?
Nein, das sieht ja keiner, weiß ja keiner, ist ja hier Stadt.
Hast du keinen Mal auf deiner Stirn, das sich als Ungetaufte kennzeichnet? Nein, aber warum? Also woher kommt das? Hast du immer so ein bisschen das Gefühl, du erschleichst dir da was bei den Torten?
Nein, ich meinte nur das Bild, also das, die Zugehörigkeit, ja, es gibt halt immer einen, der einlädt und einen, der die Einladung annimmt.
Ja.
Da ist, glaube ich, einfach, da bleibt ein Unterschied. So.
Mm. Okay. Ja. Ich meine, ich kenne auch natürlich einige Pfarrpersonen, die mich jetzt vielleicht auch ein bisschen schimpfen würden, weil sie sagen, wir haben aber echt das Problem, dass immer weniger Leute Kirchensteuer zahlen. Und es gibt tatsächlich so einen gewissen Frust in der, ich sag mal, Pfarrbubble aktuell, dass viele Pastorinnen, Pastoren sich unglaublich Mühe geben, für alle möglichen Leute Dinge möglich zu machen. Ja, also der Klassiker, es gibt irgendein Paar, das möchte heiraten, das hat er in den letzten 30 Jahren nichts mit der Kirche am Hut, ist aber getauft, geht dann dahin, wünscht sich einen individuellen Gottesdienst, alle möglichen Sachen, das wird alles dann gemacht und geplant nach Wunsch so. Und dann am Tag quasi nach der Traumhochzeit in Weiß in der Stadtkirche kommt dann die Nachricht, sie sind jetzt aus der Kirche ausgetreten, weil sie wollen jetzt keine Kirchensteuer mehr zahlen. Mhm. So, ne? Oder es gibt immer wieder Fälle, dass Menschen aus der Kirche ausgetreten sind und dann deren Kinder, die auch aus der Kirche ausgetreten sind, sich trotzdem ein christliches Begräbnis wünschen und dann zum Pfarrer oder zur Pfarrerin sagen, ganz ohne wird sich's jetzt auch komisch anfühlen. Wir glauben zwar nicht und wir sind alle nicht in der Kirche und wir zahlen alle keine Kirchensteuer, aber das wäre jetzt schon sehr unchristlich, unseren verstorbenen Vater oder was nicht zu beerdigen. Und das ist dann für viele PastorInnen oft so ein Struggle, weil eigentlich geht es nicht. Also das hat schon auch was einfach damit zu tun, zu sagen, wenn du dich entscheidest, aus der Kirche auszutreten, dann gehen halt manche Sachen auch nicht mehr. Und gleichzeitig lassen sich natürlich viele PastorInnen dann trotzdem erweichen von Menschen, die dann sagen, ja, irgendwie war uns das nicht so ganz klar und jetzt fehlt uns dieser Abschiedsritus und einfach in so einem Beerdigungsinstitut jetzt My Heart Will Go On hören, fühlt sich auch nicht richtig an. Und das ist so.
Ah, ja, die Struggles, ja.
Und insofern, also ich erzähle das deswegen, A, weil ich mich da neulich mit der Pfarrerin drüber unterhalten habe und das interessant fand, und B, weil mich das nochmal so daran erinnert hat, zu sagen, es ist völlig legitim, nicht gläubig zu sein und in der Kirche zu sein und Kirchensteuer zu zahlen. Und sei es für die Dienstleistung, dass du irgendwann mal vielleicht beerdigt werden willst, weißt du, von so jemandem.
Echt?
Ja, na klar.
Jetzt hast du aber, okay. Steile These. Ja.
Wieso? Ich finde das nur logisch.
Ja, ja, klar. Also, natürlich, wenn du dir hinten raus ein christliches Begräbnis wünschst, dann. Ja. Entschuldigung, ich finde es einfach nur ein sehr, sehr lustiges Argument für lebenslange Kirchenzugehörigkeit. Ist dann am Ende kommt halt auch der Pfarrer.
Also du musst dir halt überlegen, was du willst, einfach.
Ich glaube, dass das eine außersehende Dogmatik hat, die du überhaupt nicht vorhast. So, das unterstelle ich dir jetzt sozusagen gerade.
Was?
Also so dieses you're in or you're out Ding, sozusagen beim Pfarrfest ist es noch okay, aber wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, dann ja, spannend, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Ja. Aber natürlich ist es Teil der Konsequenz, also sozusagen ich gehe jetzt bei meiner Beerdigung nicht davon aus, dass da eine Pfarrerin stehen wird. Ein Vater Unser wäre schön. So. Ja.
Das ist auch spannend, ne? Dass auch, wenn man sagt, ich bin eigentlich nicht, glaube ich, dass das dann trotzdem so ein uraltes Gebet, ja, das wie das Vater Unser.
Genau. Also ich finde, dass sozusagen da liegt ja auch eine Kraft und ich glaube auch so als Beobachtender, da liegt auch die große Chance von Religion, Glaube und Kirche zu sagen, es gibt zentrale Momente, wo wir zusammenkommen in der einen oder anderen Kraft, wo andere diese Kraft auch schon gesucht haben. Hm. Das finde ich irgendwie sehr nachvollziehbar. Und das ist so für mich so ein spirituelles Element von Glaube. Ja. Hm. Also was machen Menschen, wenn es ihnen ans Gemüt, wenn es ihnen dreckig, wenn sie in Übergangssituationen sind, wonach greifen sie dann? Hm. Damit muss halt die jeweilige Religion dann einigermaßen gut umgehen können.
Ich wollte noch was sagen zu dem, was du vorhin sagtest mit dem, das soll unser Kind später selbst entscheiden. Ich glaube nämlich auch, das höre ich auch sehr, sehr oft von Eltern, dass das sich erstmal gut anhört, im Sinne von, wir geben unserem Kind die völlige Freiheit und dass gleichzeitig genau das, was du auch angesprochen hast, eben oft passiert, wenn ich gar nicht die Wahlmöglichkeiten kenne, wenn ich gar nicht die Erfahrungen gemacht habe, die zu einem bestimmten Glauben vielleicht für mich führen können, dann ist es auch sehr schwer, diese theoretische Freiheit, jede Religion haben zu können oder jeden Glauben haben zu können, für mich zu nutzen. Und wir wurden das immer mal wieder gefragt, ob sich das nicht quasi beißt mit unserer zugewandten, respektvollen Erziehung, unsere Kinder als kleine Kinder taufen zu lassen, weil sie ja nicht mitentscheiden können, ob sie das wollen. Mhm. Also die werden ja getauft in einem Alter, wo sie keinen Consent geben können. Und es gibt ja auch christliche Gemeinden, die das anders machen, ne? Also Baptisten, die taufen dann erst viel später und als bewusste Entscheidung. Aber in unserer Gemeinde ist eben diese Kindstaufe durchaus üblich und gleichzeitig theologisch eben auch nicht das Versprechen des Kindes, ich werde immer christlich sein, sondern das Versprechen der Eltern und Paten. Wir werden unser Kind sozusagen im christlichen Glauben erziehen und ihm diese Welt eröffnen. Und dann gibt es ja die Firmung bzw. die Konfirmation, bei uns ist es die Konfirmation, mit der dann ein junger Mensch eben selber sagt, ich will das weitergehen, diesen Weg, oder halt auch nicht. Und beides ist total okay. Und die Taufe in dem Sinne kann nicht rückgängig gemacht werden, ja, also getauft ist getauft, aber sie hat für dich in dem Sinne auch keine Konsequenz. Du kannst aus der Kirche austreten und dann bist du da raus, so, ne? Und wir haben unseren Kindern mal so halb im Scherz, aber durchaus auch ernsthaft gesagt, also wenn es nachher an der Bearbeitungsgebühr fürs Austreten hängen sollte, die erstatten wir euch. Wir haben euch schließlich ohne euch sozusagen zu fragen angemeldet. Wenn ihr euch wieder abmelden solltet, müsst ihr nicht selbst bezahlen, so. Und gleichzeitig ihnen aber eben auch erzählt, warum wir diese Entscheidung für sie damals getroffen haben. Und mein Mann, der selbst Naturwissenschaftler ist und ein sehr pragmatischer, rationaler, evidenzbasiert arbeitender Typ, hat einfach gesagt, es kann gut sein, dass unsere Kinder im Lauf ihres Lebens gar nie das Gefühl haben, einen Glauben zu brauchen. Und das ist völlig in Ordnung. Und dann dürfen sie einfach ohne durchs Leben gehen. Aber ich möchte, dass gerade wenn sie dann mal in eine richtig schwierige Situation kommen oder in eine Krisensituation kommen, sie wissen, es gibt da so einen Ankerpunkt, den kenne ich aus meiner Kindheit. Und wenn ich möchte, kann ich dahin zurückgehen. Es gibt so einen Ort von Halt und von so einer gewissen Angenommensein in gewissen Ritualen, Strukturen. Und die kenne ich. Das ist für mich ein vertrauter Ort. Da kann ich hingehen. Und ob sie das dann für sich so empfinden, ob sie das für sich so nutzen, ob sie jemals in ihrem Leben an den Punkt kommen, wo sie sagen, jetzt muss ich mal mit einem Pfarrer sprechen oder so, das wissen wir nicht. Und es gibt selbstverständlich auch andere Ankerpunkte, die sich für sich finden können. Aber ich fand das irgendwie schön, dass er da so in einem der Gespräche, die wir führten vor der Taufe eines unserer Kinder, einfach sagte, ich habe das Gefühl, ich gebe unseren Kindern oder wir geben unseren Kindern wie nochmal so ein extra Rüstzeug mit. Einfach wie nochmal so einen kleinen Notfallkoffer, den man in die Hand drückt und sagt, es kann sein, du machst den niemals auf. Es kann sein, du machst ihn irgendwann auf, aber wir möchten, dass du ihn hast. So, das fand ich irgendwie ein ganz schönes Bild.
Verstehe ich. Das sind übrigens, glaube ich, gerade Naturwissenschaftler, gerade die Physiker, die Astrophysiker oft, die werden doch sehr, sehr gläubig. Und dennoch, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Wahlsituation ist. Das ist eine Prägung. Ich glaube, es ist nicht so wie, mein Kind lernt Skifahren oder lernt eben nicht Skifahren und dann kann es ja später nochmal Skifahren lernen oder nicht, sondern da findet eine Prägung statt. Und das, du hast es ja auch schon mitgeliefert als Alternative gewissermaßen. Unsere Kinder haben andere Ankerpunkte.
Absolut.
Also ich glaube, dass darin letztlich die Kunst liegt oder dass das sozusagen die Antwort eben ist auf diese Frage, dass es stimmt, dass die Kinder es nicht entscheiden, weil sie können es auf eine gewisse Weise im Nachhinein nicht mehr nachholen, wenn sie nicht sozusagen die Prägung erfahren haben. Aber natürlich unsere Gesellschaft, unsere Familien, unsere Strukturen und so weiter und diese Welt einfach auch andere Ankerpunkte anbietet für alle, die sagen, diese sind es halt nicht.
Ja. Absolut, absolut. Ja. Und das ist auch mir ganz wichtig. Also ich erlebe manchmal in so christlichen Kreisen so eine gewisse Arroganz, dass man so ein bisschen auf nicht-christliche Familien herabblickt und sagt, ja, die können ihren Kindern halt nur so weltliche Sachen anbieten, aber unsere Kinder, die haben sozusagen es besser, weil die haben immer noch die Anbindung an die nicht-irdische Welt, so, weißt du, als wäre das so ein Upgrade irgendwie so. Und ich erlebe da manchmal wirklich, also das bringt mich absolut auf die Palme, so dieses bisschen verächtliche Herabblicken, da hatten wir ganz kurz in der Weihnachtsfolge drüber gesprochen, so dieses.
Ah ja, stimmt,
weißt
ja,
du? Genau. Ah ja, es gibt Leute, die feiern Weihnachten halt einfach nur den Coca-Cola-Weihnachtsmann, aber wir feiern den wahren Kern der von Weihnachten und unsere Kinder erfahren noch das echte Weihnachtswunder und so. Und da ist dann oft so diese Hybris drin, ne? Als wäre so alles, was halt nicht unseres ist, minderwertig und irgendwie weniger echt und wahr und haltgebend. Und das sehe ich überhaupt nicht so. Und ich sage in großer Klarheit, die allermeisten unserer FreundInnen sind nicht gläubig, zumindest nicht in so einem christlichen oder religiös gefassten Sinne. Und ich habe mit denen oft mehr Gemeinsamkeiten in meinen Haltungen und Werten als mit vielen ChristInnen auf dieser Welt. Und ich finde mega viele Familien, die ihre Kinder auch so vor sich hertragen, im christlichen Glauben erziehen, hochproblematisch, da wird oft unglaublich viel Scheiß einfach auch den Kindern vermittelt. Die Kinder lernen oft extrem rigide Geschlechterrollen und werden zu Homophobie und Transfeindlichkeit und Rassismus und allen möglichen furchtbaren Dingen hin erzogen. Es gibt super viele evangelikale Freikirchen, die im Prinzip sagen, man muss die AfD wählen als Ausdruck sozusagen christlicher Werte. Und für dich ist das alles klar, weil ich muss das an dieser Stelle trotzdem nochmal sagen, dass das wirklich einfach.
Du musst ja gar nicht in diese Verteidigung gehen.
Nee, das ist keine Verteidigung. Das ist einfach nur ein Aufzeigen davon, dass ich wirklich es ganz wichtig finde, zu sagen, viele Menschen machen auch einfach negative Erfahrungen mit dem Christentum oder mit christlichen Menschen, weil einem oft auch einfach Leute begegnen, die krass intolerant und krass problematisch sind in ihren Haltungen. Mhm. Und es ist mir 100-mal lieber, Menschen geben ihren Kindern 100% weltliche Ankerpunkte, ja, und gar kein bisschen Glauben mit, als dass sie ihren Kindern so einen vergifteten, menschenfeindlichen Glauben mitgeben. Ne? Also ich habe immer so das Gefühl, entweder man kriegt das hin, den eigenen Glauben, wie auch immer der gestaltet ist, in Einklang zu bringen mit anderen wichtigen Grundwerten, oder man lässt es lieber sein mit dem Glauben, so bevor der einen intolerant werden lässt, sozusagen. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Und jetzt die Checkerfrage an die Christin. Was ist eigentlich Fronleichnam?
Und das erklären wir nächste Woche im Postfach. Nee, keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen.
Gut.
Du merkst also, so, das ist die Sache mit dem Glauben und dem theologischen Grundwissen. Ich weiß es nicht. Kannst du es mir erklären? Ich lese es nach.
Okay, cool.
Okay.
Okay. Genug für heute.
Ja. Ja.
Dann wäre ich sehr gespannt, ob uns jemand schreiben mag an podcast@nora-imlau.de. Ich glaube, wir hatten oft eine relativ süddeutsche Perspektive, eine relativ christliche geprägte Gesellschaft so im Kopf. Deswegen schreibt uns, wie ihr das so seht.
Ja, wir freuen uns da auch wirklich immer über Horizonterweiterungen.
Dann wird es jetzt Zeit, dass wir über die Sponsorin unserer aktuellen Folge sprechen. Deswegen folgt jetzt etwas Werbung.
Genau, ja, unsere aktuelle Folge wird freundlicherweise unterstützt von Samantha Kleinstein aus Zürich. Sie ist Coach und sie unterstützt euch und eure Kinder auf dem Weg zu einem Familienleben mit mehr Selbstliebe und mehr Leichtigkeit. Sie hat einen YouTube-Channel, den könnt ihr euch mal anschauen. Da gibt es jede zweite Woche kostenlose Mama-Meditationen oder auch einen Mini-Workshop für euch mit Impulsen für eure Elternschaft. Und sie bietet aber eben auch kostenpflichtige Workshops an, die dann natürlich tiefergehend noch sind. Zum Beispiel hat sie einen Basic-Workshop, der nennt sich Körper, Geist und Elternsein. Und der kann euch sozusagen helfen, ja, zu eurer inneren Mitte zu finden, euch auf eure Werte zu besinnen und diese dann auch in eurer Elternschaft zu leben.
Genau, ihr wichtiges Thema ist einfach zu sagen, es braucht die freie Entfaltung von Kindern und dafür braucht es ein Umfeld von Harmonie und auch Selbstliebe. Aber wie man da hinkommt, da sollen, können, müssen irgendwie wir Eltern eigentlich auch bei uns selbst beginnen.
Genau, und neben ihren Online-Kursen zur Elternschaft bietet sie auch ein individuelles Mentoring an und persönliche Begleitung, und zwar nicht nur in Zürich, sondern sozusagen weltweit auch per Telefon und Chat.
Ganz genau, auch wenn natürlich unsere Schweizer HörerInnen hier sicher vielleicht besonders neugierig werden. So, wir packen euch den Link in die Shownotes und wer möchte, bekommt einen Gutscheincode für diesen Basic Workshop, bei dem ihr dann 29 statt 39 Schweizer Franken bezahlt, respektive wird es natürlich auch in Euros umgewechselt. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer bei uns in den Shownotes. Und dann freut es mich natürlich, wieder mit dir in unser Postfach gucken zu können, was es sich da Neues getan hat.
Ja, genau. Wir haben nochmal eine Reaktion bekommen zu unserer Folge zum Thema Abschiede und Abschiedsschmerz. Da schreibt uns Lilly: Danke, liebe Nora und lieber Oliver, für euren Podcast. Ich finde ihn wahnsinnig bereichernd und sie bedankt sich auch nochmal für mein Buch Bindung ohne Burnout. Sehr gerne. Sie schreibt, es hat mein Muttersein erleichtert und mir in vielen Punkten die Augen geöffnet und so einige Glaubenssätze aufgedeckt. Immer gerne. Jetzt kommt sie zum eigentlichen Thema. Sie schreibt: Mein Mann ist aufgrund seines Berufs sehr viel unterwegs, immer wieder über 3 bis 4 Tage hinweg und in anderen Städten, teilweise auch in anderen Ländern. Unsere Kinder sind 2,5 und bald 1 Jahr alt. Unser Großer beginnt nun zu äußern, dass er darüber traurig ist, dass der Papa weg ist, und teilweise weint er beim Abschied und will auch Arbeit gehen. Wir FaceTimen viel mit dem Papa und die beiden, Papa und Sohn, tragen jedes Mal zueinander gehörende temporäre Tattoos. Das hilft ganz gut. Ich kann ihn gut trösten und irgendwie bekommen wir das jedes Mal hin. Nun steht jedoch bald eine größere berufliche Reise meines Mannes bevor. Er wird etwa einen Monat im entfernten Ausland verbringen, sodass ein Besuch zwischendurch nicht einfach möglich wäre. Wir haben hier tolle familiäre Unterstützung und trotzdem macht es mir auch etwas Angst, über so einen langen Zeitraum den Laden zu schmeißen und die alleinige Verantwortung zu tragen. Nora, du hast mal erwähnt, dass dein Mann beruflich auch viel unterwegs ist. Hast du ein paar Überlebenstipps? Was können wir vielleicht auch jetzt schon vorbereiten? Danke für eure Arbeit, Lilly.
Ja, das ist spannend. Als kleinen Einwurf erinnert es mich an meine Kindheit, weil mein Vater war beruflich immer wieder unterwegs, bis zu 4 oder 6 Wochen. Und da kam dann mal so eine Postkarte oder so. Also das war,
gab's noch kein FaceTime?
Naja, gab's noch kein FaceTime. Und ich muss echt nochmal meine Mutter interviewen, wie das eigentlich für sie war. Das weiß ich gar nicht, weil man ja immer nur so diese Kinderperspektive hat. Und das war einfach, dass jemand sehr, sehr lange weg ist, es dann aber auch so eine Zwischenphase gab, wo es irgendwie ganz cool war, weil dann ruft sich ja die Familie irgendwie neu ein und dann kommt ja wieder so einer rein und will hier wieder seinen Platz, weißt du, so ein bisschen so Zugabteilmäßig.
Ja.
Und wenn man Glück hat, gibt es vielleicht auch ein Geschenk. Ja. Nicht keine leichte Zeit, glaube ich, für eine Familie.
Ja, aber hast du Erinnerungen an Sehnsucht und Vermissen und so, oder war das einfach ein Teil deiner Normalität im Sinne von, das ist einfach dann zwischendurch mal so, der Papa ist dann weg und dann ist er wieder da?
Naja, sozusagen, das ist seine Arbeit und die ist für uns alle ja irgendwie wichtig. Also ich glaube, Kinder werden ja oft so sozialisiert, dass die Arbeit eben mitzutragen ist, wie wir es ja auch in der anderen Folge besprochen hatten, so, ne? Dass Arbeit halt immer gerne so ein das schlägt alles andere Argument ist. Ja, so.
Ja.
Wir machen das alle zusammen. So.
Ja. Ja, das finde ich ganz gut, dieser Team-Spirit trotzdem. Also, ne, das ist ja was anderes, ob man sagt, alles für die Arbeit, oder ob man ein Stück weit sagt, wir tragen das jetzt alle gemeinsam, dass das jetzt halt gerade schwer ist, dass der Papa nicht zu Hause ist, aber das ist für den Papa schwer, der vermisst euch und wir vermissen ihn, aber wir versuchen das jetzt alle so gut wie möglich miteinander hinzubekommen. Aber ich kenne das auch, also mir bricht das auch regelmäßig das Herz, wenn unsere Kinder weinen bei Abschieden und ich kriege dann immer wieder so latent Schuldgefühle, wenn ich dann daran denke, dass es halt auch Kinder gibt, die das fast nie erleben, ne? Also ich denke dann immer so an Kinder, deren Eltern in Jobs arbeiten, wo Dienstreisen eigentlich kein Thema sind und wo eigentlich jeden Abend beide Eltern zu Hause sind und jeden Morgen beide Eltern zu Hause sind. Und dann denke ich manchmal so, warum können wir unseren Kindern nicht so eine Kindheit bieten? Und dann kommt man manchmal in so Abwärtsvergleiche, dass man sich dann selber so schlecht macht und denkt, wir muten unseren Kindern da ganz schön viel zu. Und ich finde es dann oft wichtig, eben diesen Perspektivwechsel auch vorzunehmen, zu sagen, ja, das ist eine Zumutung, aber wir müssen unsere Kinder nicht bemitleiden für ihre Kindheit, sondern das ist ein Teil ihrer Kindheit, genauso wie es ein Teil ihrer Kindheit ist, die Wiedersehensfreude zu haben und die ganz kostbare gemeinsame Zeit, die man dann auch wieder verbringt. Und auch solche Sachen, also für unsere Kinder ist das durchaus auch spannend, wenn mein Mann dann weit weg im Ausland war, dann von da Sachen mitzubringen, Fotos dort zu machen, ihnen Sachen zu zeigen, da habe ich an dich gedacht, guck mal, da gibt's, das habe ich gedacht, müsste dir gefallen. Bei uns ist es tatsächlich so, aber das ist sicherlich auch individuell, dass wir mit diesen Videotelefonaten ins Ausland nicht so gute Erfahrungen gemacht haben, weil die sehr, sehr oft bei uns dieses Sehnsuchtsvolle eher verstärken. Also das, was du so beschreibst, im Sinne von der Papa ist dann einfach auch mal weg und ab und zu mal kommt eine Postkarte, aber an sich schwingt man sich so ein bisschen auch ein in das Leben ohne ihn. Das ist tatsächlich was wir auch in Zeiten moderner Technologie eher ein bisschen so handhaben. Der Papa verabschiedet sich und dann haben meistens die Kinder und er eher wenig direkten Kontakt, außer natürlich, es gibt jetzt was ganz Akutes, wo sie sagen, ich will den Papa anrufen. Also das ist nicht verboten, aber wir bieten das nicht von uns aus so an. Die Kinder schicken auch manchmal, also Nachrichten, aber dann eben, weißt du, Emojis, so diese Blöcke von Emojis, so. Und das ist dann auch ein Ausdruck von Gefühlen, ohne dass sozusagen diese Sehnsucht durch dieses, ich sehe meinen Papa, aber er ist nicht da, so stark befeuert wird. Ich will das nicht generalisieren, das kann für andere Kinder auch gut sein, aber uns hat das tatsächlich oft geholfen, diese Zeit der Abwesenheit wirklich auch zu rahmen, als dann auch eine Zeit, wo die Prioritäten ein Stück weit woanders liegen, wo man sich nicht so sehr aufs Vermissen konzentriert, sondern aufs Hiersein und was machen wir jeden Tag. Und unsere Kinder haben echt auch mit uns Rituale gebaut, die diese Zeiten, wo ein Elternteil nicht zu Hause ist, in gewisser Weise auch ein bisschen attraktiv machen. Also wir haben dann Rituale im Sinne von, wenn der Papa nicht da ist, dann gehen wir einmal zusammen essen bei so einem Burgerladen bei uns hier in der Gegend ohne den Papa, ja, und machen das nur so, wir, genau. So, und dann dürfen die Kinder im Ehebett schlafen. Die schlafen sonst ja mittlerweile in ihren eigenen Betten, aber dann ist ja sozusagen Platz. Da dürfen sie kommen, wenn sie wollen. Und weißt du, solche Dinge, wo man dann, das darf sich natürlich nicht drehen in so eine, oh, warum kommt der jetzt wieder Richtung, aber es ist schon so ein bisschen so, wir machen uns das auch nett und wir nehmen uns schöne Sachen vor und dann erzählen wir einander davon und ich finde das gut. Und gleichzeitig jetzt nochmal so die Erwachsenenperspektive, es ist halt schon wichtig, wenn man für Wochen quasi allein das Familienschiff steuert, dass man echt einerseits gut vorbaut und überlegt, was könnten neuralgische Punkte sein, wo brauche ich vielleicht extra Support, wo kann jemand kommen, und einen Arzttermin übernehmen oder das Kind zum Kieferorthopäden fahren oder, weißt du, also habe ich da Leute rauskommen aus dieser Idee, ich muss das alles selber schaffen und auch eben diese bewusste Erlaubnis, es sich an manchen Stellen sozusagen leichter zu machen und zu sagen, die Wochen, in denen ich hier alleine alles mache, sind nicht die Wochen, in denen ich die elaboriertesten Essen kochen muss und es ist nicht die Zeit, wo ich noch, wer weiß was, ne, sondern da darf ich auch einfach es mir leichter machen. Also dieses, der Papa ist weg und wir gehen Burger essen, ist durchaus auch ein Element von Entlastung für mich, weil ich dann an dem Abend, wo ich diesen ganzen Abschied begleitet habe, nicht auch noch kochen muss.
Ja, klar, verstehe. Verstehe.
Ja. Aber ich fühle da sehr mit und ich finde es einfach wichtig, da nicht in diese Schuldgefühle zu gehen im Sinne von, was muten wir unserem armen Kind dazu, sondern gut begleitete Abschiede und freudige Wiedersehen sind nichts, an dem Kinderseelen zerbrechen. So ist man. Das ist im Moment, das ist im Moment auch vielleicht schwer oder schmerzhaft, aber das ist auch aushaltbar. So.
Ja. Okay. Dann vielen Dank. Das war's schon wieder und ich dann bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.